Die Bundesregierung beschließt, bis 2045 CO2-neutral zu werden. Audi steigt bis 2026 aus der Produktion des Verbrenners aus. 500.000 E-Scooter stehen in Europa zum Verleih zur Verfügung. 2020 wurden in Deutschland 264% mehr Neuzulassung von E-Autos vorgenommen als noch im Jahr zuvor. Herzlich willkommen zum energiewirtschaftlichen Innovationspodcast Power to the People. Ich bin Maximilian Spuhler und neben mir sind meine Freunde und Kommilitonen, mit denen ich zusammen an der Hochschule Darmstadt Energiewirtschaft studiere und die mir heute bei dem Podcast nicht nur helfen, sondern mit denen ich diesen Podcast zusammen gestalte, und zwar Aaron Recknagel.
Hallo.
Simon Enders.
Schönen guten Tag.
Und Alexander Schwebel. Hallo.
Hallo zusammen.
Und somit haben wir unseren Podcast eingeleitet. Um was soll es denn heute gehen? Es gibt ja bereits zwei weitere Podcasts zum Thema energiewirtschaftliche Innovation. Dabei haben unsere Kommilitonen bereits einen Podcast aufgenommen, aber hier heute bei uns geht es um die Punkte Mobilität und wie sich die Berufsfelder in der Energiewirtschaft verändern werden. Dabei werden wir auf E-Mobilität, Wasserstoffmobilität sowie das Speicherungsdilemma eingehen. Und da will ich direkt in das erste Thema reinstarten, und zwar Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Hallo Alex, du hast ja dich mit den Ladesäulen und Elektromobilität beschäftigt. Aktuell wird viel über Ladesäulen in der Öffentlichkeit geredet. Haben wir genug? Können wir überhaupt alle E-Autos laden zur gleichen Zeit? Aber Alex, wie sieht es da tatsächlich aus? Kannst du mir da ein genaueres Bild machen?
Ja, natürlich. Also in manchen Regionen, wie zum Beispiel Stuttgart oder Baden-Württemberg, herrscht bereits schon ein dichteres Ladesäulennetz. Das Ganze soll nun halt auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Und das Ganze muss natürlich auch sehr präzise geplant werden. Da ist zum einen natürlich die Standortplanung wichtig. Was aber auch sehr wichtig ist, ist die Stromerzeugung. Die muss geplant werden. Stichwort erneuerbare Energien. Wo bekommen wir unseren Strom her? Ja, und um dieses Ziel zu erreichen, der bundesweiten Ladenetzinfrastruktur, hat das Bundesministerium für Verkehr einen Masterplan entwickelt. Ja, und bei diesem Masterplan arbeiten Länder, Kommunen und die Industrie zusammen. Und da soll noch bis Ende diesen Jahres insgesamt in Deutschland 50.000 Ladepunkte installiert worden sein. Und in den nächsten Jahren folgen dann nochmal 15.000 weitere, die von der Autoindustrie installiert werden.
Okay, aber wenn ich das so höre, da wird sehr, sehr viel investiert, sprich da ist sehr viel Geld unterwegs. Ist es richtig?
Ja, das ist richtig. Also dieser ganze Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland, der ist auch ein fester Teil des Klimaschutzprogrammes 2030. Und dementsprechend wird auch viel Geld dabei in die Hand genommen. Das Bundesministerium für Verkehr stellt dabei knapp 3 Milliarden Euro zur Verfügung und on top kommen dann nochmal 2,5 Milliarden Euro vom Bund. Also insgesamt macht das 5,5 Milliarden Euro und dabei wird einerseits halt die Ladeinfrastruktur ausgebaut, andererseits wird aber auch Forschung mit diesen Geldern betrieben. In den Bereichen zum Beispiel umweltfreundliche Batteriefertigung oder einfach generell im Thema Elektromobilität.
Okay, du hast gerade gesagt, es wird noch viel geforscht in dem Bereich, vor allem bei Batterien. Wer ist denn daran beteiligt? Ist es mehr die öffentliche Hand oder mehr im privaten Sektor?
Ja, also seit 2011 treffen da Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aufeinander und die treffen sich in der nationalen Plattform für Elektromobilität. Und ja, da kommt es zu engen Zusammenarbeit aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel der Autobranche, der Metallindustrie, der IT-Branche, aber eben halt auch aus der Energiewirtschaft. Und die Elektromobilität an sich ist eine sogenannte Querschnittstechnologie. Sprich, sie schneidet viele Teile an und dabei spielen halt vor allem zwei Branchen eine sehr wichtige Rolle. Das ist zum einen die Automobilbranche und zum anderen eben die Energiewirtschaft. Denn nach Bund heißt es, in Zukunft sollen alle E-Autos mit grünem Strom aus erneuerbaren Energien fahren.
Jetzt haben wir schon viele Innovationen dabei gehört, eben bei Ladesäulen muss einiges getan werden, aber was bedeutet das denn jetzt genau für die Energiewirtschaft? Wo sind da die Innovationen nötig?
Ja, also das Ganze lässt halt einfach sehr viel Spielraum für Innovation, einerseits in der Autobranche, andererseits nun eben in der Energiewirtschaft. Und da wird halt unter anderem zum Beispiel daran geforscht, an einem Projekt, wo Autobatterien, wenn sie dann abends wieder ans Netz angeschlossen werden, also sprich das Stromnetz, dass diese Autobatterien dafür genutzt werden können, in dem angeschlossenen Zustand Netzschwankungen, entgegenzuwirken. Und dabei sollen die Autobatterien einerseits smart untereinander kommunizieren miteinander oder auch smart mit dem Netz kommunizieren. Da ist auch ein Sprichwort, was gerne in den Raum geworfen wird, Internet of Things. Andererseits wird auch daran geforscht, wie zum Beispiel die erhöhte Stromnachfrage in Zukunft, die bei der Elektromobilität aufkommen wird, gedeckt werden kann. Wie können wir dieser Stromnachfrage entgegenwirken mit rein erneuerbaren Energien? Und ja, diese Frage wird sich natürlich dann auch uns eines Tages stellen, weil wir werden die Neuen auf dem Energiemarkt sein. Und ja, wenn man jetzt auch einfach schaut, sieht man, dass sich viele junge Firmen mittlerweile mit innovativen Ideen auf dem Markt platzieren. Und da sind es oft Querschnittstechnologien, die zwischen Energie- und Informationssystem oder Energie- und Autobranche halt eben diesen Querschnitt schaffen.
Oha, da haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Aber natürlich haben wir neben Elektromobilität noch andere Technologien, die wir nutzen könnten oder auch nutzen werden, und zwar Thema Wasserstoff. Da haben wir auch schon viel gehört. Aber Simon, du kannst mir sicherlich erstmal erzählen, wie das denn überhaupt funktioniert. Wie können wir den Wasserstoff in der Mobilität überhaupt nutzen?
Ja, um Wasserstoff in der Mobilität zu verwenden oder in einem Fahrzeug einzusetzen, wird momentan überwiegend die Brennstoffzelle verwendet. Die Brennstoffzelle ist ein Kasten, kann man sich vorstellen, da speist man Wasserstoff ein und die produziert dann Strom. Im Grunde wird das in der Mobilität gerade für beispielsweise PKWs so eingesetzt, dass das Ganze mit einem elektrischen Antriebsstrang kombiniert wird. Und die Brennstoffzelle, die funktioniert am besten, wenn die gleichmäßig belastet wird. Dann hat die nämlich einen Wirkungsgrad von bis zu 60%. Im Vergleich zu einem Ottomotor in einem PKW, der mit 20% Wirkungsgrad funktioniert, ist das schon eine deutliche Steigerung. Und der größte Vorteil ist natürlich, dass es keine CO2-Emissionen gibt im Vergleich zum konventionellen Ottomotor.
Genau, das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie sich denn der Wasserstoff, wie sich das Wasserstoffauto in Bezug zum Ottomotor schlägt. Aber du hast gerade schon gesagt, ist tatsächlich so dreimal so effizient, ist auf jeden Fall cool. Aber kannst du mir da noch mehr Unterschiede zeigen?
Wenn man das jetzt zu einem konventionellen PKW vergleicht, kann man darüber sagen, dass eine Tankfüllung für ein Wasserstoffauto zum Beispiel, das sind 5,6 Kilogramm. Das klingt erstmal nicht viel, aber man kommt damit 650 Kilometer weit. Und ein Kilogramm Wasserstoff kostet an der Tankstelle momentan 9,50 Euro. Das kann man von den Betriebskosten her ungefähr mit einem konventionellen Auto gleichstellen und auch von der Reichweite her. Der Tankvorgang dauert 5 bis 6 Minuten, das ist ein bisschen länger als bei einem konventionellen Fahrzeug. Die fahren ungefähr gleich schnell, beschleunigen ungefähr gleich, haben ungefähr die gleiche Leistung und sind auch vielleicht minimal schwerer. Allerdings sind sie deutlich teurer als konventionelle Fahrzeuge. Die zwei Wasserstofffahrzeuge, die es schon zur Serienreife gebracht haben, kosten über 60.000 Euro für eine normale Limousine. Und da gibt es momentan auch noch ein Problem mit der Kaufprämie der Bundesregierung. Die startet nämlich erst ab 60.000, also unterhalb von 60.000 Euro bei den Anschaffungskosten. Das heißt, für teurere Fahrzeuge greift die schlichtweg nicht. Da muss aus der Politik auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, um das Ganze reizvoll zu gestalten für den Verbraucher. Aber ja, wie gesagt, der größte und entscheidende Unterschied ist natürlich, dass man 0,0 Gramm CO2 emittiert, wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist.
Hey, das ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Wenn du sagst, okay, ja, Politik muss sich noch bewegen. Ich denke mal, wenn in Zukunft noch mehr Modelle kommen und mehr in der Forschung unternommen wird, kommen wir auf jeden Fall unter die 60.000. Aber die zwei Modelle, die sie jetzt schon zur Marktreife gebracht haben, werden die auch in Deutschland verwendet? Also gibt es da schon Wasserstoffautos?
Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Verfügbarkeit von Wasserstoff zusammen und der Infrastruktur, was die Wasserstofftankstellen angeht. Momentan sind ungefähr 500 PKW, Wasserstoff-PKW zugelassen in Deutschland, was natürlich ein verschwindend geringer Anteil ist. Allerdings gibt es beispielsweise Busunternehmen, die das Konzept aufgreifen und auch einsetzen, zum Beispiel in Wuppertal, Münster. Und seit 2019 ist auch der erste Wasserstoffbus in Darmstadt unterwegs gewesen, der die Linie 671 nach Großumstadt zum Beispiel befahren hat.
Hey, top aktuell, finde ich cool. Direkt in Darmstadt sind wir mit dabei. Dann, aber es gibt sicher noch weitere Fahrzeuge, die entwickelt werden, oder? Gibt es da ein paar Beispiele, die du nennen kannst?
Ja, beispielsweise LKWs werden gerade entwickelt, die sind noch nicht in der Marktreife, aber zum Beispiel auch deutsche Hersteller wollen bis 2025 Brennstoffzellen-LKWs anbieten. Wenn man sich jetzt beispielsweise Flugzeuge ansieht, da gibt es große Hersteller, die die Absicht geäußert haben, bis 2035 einen klimafreundlichen Jet zu präsentieren. Allerdings gab es da jetzt noch keine konkreten Konzepte, wie das gestaltet werden soll. Und die Bahn ist zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Siemens gerade dabei, ein Gesamtkonzept für Brennstoffzellenzüge zu entwickeln, die dann im Schienenverkehr Dieselzüge beispielsweise ablösen sollen, im Regionalverkehr, da wo es keine Oberleitungen gibt. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges, was in der Entwicklung ist.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass nicht nur im Bereich Straßenverkehr, sondern du hast auch Flugverkehr angesprochen, dass sich da einiges tut. Und da komme ich irgendwie so in meinem Kopf direkt auf den Punkt ÖPNV und öffentliche. Die hatten wir ja jetzt noch nicht so viel, aber du hast schon gesagt, es gibt den Wasserstoffbus bei uns in Darmstadt sogar. Aber Aaron, vielleicht weißt du ein bisschen mehr zum ÖPNV. Was wird da die größte Herausforderung sein?
Ja, also ganz klar von ÖPNV, die größte Herausforderung wird sein, den Individualverkehr zu reduzieren und die Menschen dazu bewegen, sich entsprechend am ÖPNV zu beteiligen. Hier sind Stichworte wie die letzte Meile ganz wichtig. Das bedeutet, wie können wir die Meter bis zur Haltestelle erreichen oder wie können wir entsprechend von der Haltestelle bis nach Hause kommen? Hier haben wir viele Möglichkeiten. Das sind unter anderem E-Scooter, die es jetzt seit ein paar Jahren auf den Straßen gibt, Verleihsysteme beispielsweise auch von der Deutschen Bahn, von Fahrrädern oder eben auch das Privatrad, damit man auch diese Kurzstrecken noch zurücklegen kann. Wir können das natürlich auch ganz gut an den Rückgängen der Führerscheine in den letzten Jahren beobachten. Das bedeutet, dass in den letzten Jahren immer weniger junge Menschen Führerscheine gemacht haben und auch die Führerscheine immer später kommen. Das heißt, hier steigen die Leute auch vom Bewusstsein her um. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass wir mehr in die Infrastruktur investieren. Das bedeutet, es müssen mehr Fahrradwege gebaut werden, es muss mehr in den Schienenverkehr investiert werden. Beispielsweise investiert Deutschland nur ein Drittel pro Kopf im Gegensatz zu Österreich in den Schienenverkehr. Und da kann man natürlich sehen, dass es schwierig ist, die Leute auf den Schienenverkehr umzulegen, wenn hier nicht Investitionen getätigt werden.
Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also da müssen auf jeden Fall mehr Investitionen getätigt werden. Ich meine, man kennt es, in vielen Städten gibt es überhaupt nicht genügend Radwege. Da werden einfach, ja, entweder man muss auf der Straße fahren oder man hat überhaupt keine Möglichkeit. Anderes Beispiel jetzt, Langstreckentransporte, sprich, wenn man auf Urlaub fahren will, nutzt man ja gerne das Auto. Da wäre es doch sicherlich auch gut, wenn man stattdessen ÖPNV nutzt, oder? Gibt es da vielleicht schon was?
Ja, also es kommt natürlich auf die Entfernung drauf an. Der öffentliche Personennahverkehr ist natürlich jetzt nur für die näheren Distanzen praktikabel. Jetzt kommt es natürlich darauf an, sind wir noch national oder entsprechend kontinental unterwegs. Da kann man natürlich auf die Bahn umsetzen. Das bedeutet, wir brauchen hier mehr Schnellschienensysteme. Hier muss es mehr Ausbau geben und mehr Strecken geben. Wenn wir aber international oder interkontinental unterwegs sind, dann werden wir beispielsweise andere Möglichkeiten brauchen. Das heißt, das Fliegen wird hier weiterhin aktiv bleiben. Hier brauchen wir dann neue Möglichkeiten, um das Kerosin zu ersetzen, sei es über Wasserstoff oder über E-Fuels. Und dann natürlich auch neue Technologien wie Hyperloop, die dann kontinental eingesetzt werden können. Das ist eine neue Technologie, die beispielsweise der Elon Musk verfolgt. Das bedeutet, hier wird man wie bei einer Flaschenpost durch eine Röhre durchgeschickt und dadurch, dass man keine Berührung hat zum Boden, hat man keinen Reibungswiderstand und dann wird entsprechend noch die Luft reduziert, der Luftwiderstand in dieser Röhre und dadurch sind Geschwindigkeiten zwischen 500 bis 1200 Kilometer pro Stunde möglich. Das bedeutet, wir können uns hier mit Geschwindigkeiten wie Flugzeuge bewegen, haben aber dennoch einen deutlich geringeren Energieaufwand.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr innovativ und schon nach Zukunftstechnologie. Du hast vorhin kurz E-Fuels erwähnt. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, was das genau ist?
Ja, selbstverständlich. E-Fuels sind nichts anderes als Elektrokraftstoffe, also synthetische Kraftstoffe. Hier wird entsprechend aus Strom mit Hilfe von Wasser und Kohlenstoffdioxid ein neuer Energieträger hergestellt. Das ganze Verfahren nennt man dann Power to Fuel oder entsprechend auch wahrscheinlich bekannt als Power to Gas bzw. Power to Liquid. Das heißt, hier können aus Elektrizität neue Kraftstoffe hergestellt werden, die dann in Bereichen eingesetzt werden können, wo Batterien beispielsweise zu schwer sind oder auch die Reichweite sehr wichtig ist. Das heißt, der Warentransport bei Schiffen oder auch Flugzeuge, wo eben das Gewicht eine wichtige Rolle spielt.
Okay, das überschneidet sich ja schon ziemlich gut mit dem, was ich mir so rausgeschrieben habe, und zwar dem Thema Sektorkopplung. Nochmal kurz, was das überhaupt ist. Der Name verrät schon, es werden Sektoren gekoppelt. Sprich, der Sektor Energie, der bis jetzt hauptsächlich Strom erzeugt hat, Gas vertrieben hat und verteilt hat, etc., wird kombiniert eben mit Mobilität, indem sie, wie du sagst, eben E-Fuels erzeugen oder eben auch den Strom jetzt auf die Straße bringen durch Elektromobilität oder den Wasserstoff erzeugen über Elektrolyseure, dass man eben auch Wasserstoff nachhaltig produzieren kann. Kurz, ein Elektrolyseur ist ein Gerät, der mittels Strom eben Wasser trennt in Wasserstoff und Sauerstoff, damit man den dann eben nutzen kann. Dabei habe ich aber einige Probleme gefunden. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, dass wir den Strom, den wir erzeugen, auf weitere Sektoren auslegen, dann brauchen wir natürlich viel, viel mehr davon. Und wenn wir jetzt sehen, dass im Bereich der Erneuerbaren nicht so schnell ausgebaut wird, wie es möglich wäre, kommen wir da auf jeden Fall in Zugzwang, mehr auszubauen, wenn wir unsere Ziele, wir haben es vorhin gehört, CO2-neutral bis 2045, also wenn wir das erreichen wollen, müssen wir auf jeden Fall mehr ausbauen. Weiters, die Netze müssen dafür natürlich stark genug sein. Also wir haben aktuell ja viel Produktion im Norden, aber auch viel Industrie im Süden. Sprich, der Strom, der erzeugt wird, muss irgendwie dorthin kommen. Nord-Süd-Trassen müssen gebaut werden, also quasi Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd. Und ein weiteres Problem, was ich gefunden habe, war, dass der Wasserstoff tatsächlich nur zu einem kleinen Teil ins bestehende Netz eingespeist werden kann, also ins Erdgasnetz. Also mal Frage an euch zurück. Wäre es eine Möglichkeit, wenn man ein komplett neues Wasserstoffnetz baut?
Also selbstverständlich wäre das eine Möglichkeit, aber das ist natürlich wieder mit großen Kosten verbunden. Und da muss man sich überlegen, lohnt sich das und ist das nötig? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, auf die wir setzen können, beispielsweise vorhandene Netze oder ähnliches?
Genau, Alex, du wolltest auch nochmal einen Kommentar dazu geben.
Ja, also grundsätzlich schließe ich mich da dem Aaron an. Vor allem ist natürlich immer bei Sachen Innovation, auch gerade in der Energiewirtschaft, da ist der Kostenfaktor natürlich ein ausschlaggebender Punkt. Und das ganze Gasnetz jetzt zu erneuern, um Wasserstoff zu transportieren, wird, denke ich, nicht der Weg sein. Aber es gibt ja zum Beispiel die vom Bund geförderten Forschungsprogramme in Sachen Wasserstoff, zum Beispiel das Programm TransHide, was sich ja eben genau mit dieser Problematik auseinandersetzt. Wie kann Wasserstoff von der Erzeugung bis zum Verbrauch transportiert werden? Und ich denke, genau diese Forschungsergebnisse werden wir in Zukunft auf dem Markt sehen. Und ja, da wird man sehen, wo das Ganze hingeht.
Okay, das wäre auf jeden Fall möglich, aber vermutlich ist es wie alles mit Verlusten verbunden und dementsprechend will man das natürlich so wenig wie nötig machen. Aber ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass diese Sektorkopplung eine Schlüsselkomponente sein wird, um diese Energiewende möglich zu machen. Habe ich recht oder würdet ihr mir da widersprechen?
Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Nein, da würde ich nicht widersprechen.
Ja, top. Danke euch. Dann würde ich hier auch schon direkt die Überleitung zu unserer kleinen Zwischenrubrik schlagen. Und zwar geht es um Tipps für Erstis. Und zwar für unsere Zuhörer, die ja Studieninteressierte sind, höchstwahrscheinlich, wollen wir euch ein paar Tipps geben. Und zwar, bei uns ist es möglich, direkt online oder in der Bib gratis Bücher downzuloaden. Das heißt, man muss die gar nicht erst kaufen, sondern man bekommt sie einfach gratis und kann sie dann von zu Hause aus, von wo auch immer nutzen. Ein anderer Tipp ist, dass man ÖPNV gratis nutzen kann und dazu kommt dann noch, dass man Fahrräder im ganzen Bereich von RMV auch ebenfalls kostenlos sich ausleihen kann. Ein weiterer echt cooler Aspekt ist eigentlich, dass man beim Staatstheater Freikarten bekommt, also für Studierende natürlich. Und da sind etliche Veranstaltungen, die man besuchen kann, von normalem Theater, Konzerte, Ballett ist auch möglich, also ist für jeden was dabei auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es neben dem ganzen Kulturangebot auch Fachschaftspartys, die man besuchen kann, wo man leicht Leute kennenlernt. Und auch eine Orientierungswoche ist geplant für unsere Studieninteressierte, unsere Erstsemester, damit die sich alle gut kennenlernen können. Gut, für unseren zweiten Punkt, den wir heute behandeln wollen, habe ich mir, beziehungsweise haben wir, drei Interviews geführt. Und zwar haben wir dafür einmal den Lars Heppner interviewt. Der ist IT-Consultant für Innovation bei der Enmore Consulting AG. Als zweiten haben wir bei uns den Jubran Habib interviewt. Der ist der Commercial Leader Energy and Facility Management bei Tesla, also Automobilindustrie haben wir auch dabei. Und als dritten haben wir den Robert Becker interviewt. Der ist ein Senior Consultant Division Management zuständig für Eastern Europe von der Otto Group. Die werden wir jetzt in den nächsten Abschnitt hin und wieder hören, beziehungsweise Teile der Interviews werden wir hören. Und jetzt will ich auch nicht länger vorbereiten, sondern direkt reingehen ins zweite Thema, und zwar welche Jobs man als Ewigstudent ausüben kann. Und zwar Alex, da will ich dich zu Beginn fragen. Gibt es da aktuell einen Wandel in den Berufsfeldern, Alex? Kannst du mir da sagen, ob sich was geändert hat, ob es da eine große Veränderung vielleicht sogar gibt?
Ja, also definitiv. Ich denke, alle drei Befragten aus unserem Interview waren sich da einig, dass es da einen Wandel in der Energiewirtschaft in den Berufsfeldern gegeben hat und den auch weiterhin geben wird. Um einfach nochmal auf zum Beispiel den Jubran Habib, der bei Tesla das Energy und Facility Management macht. Er hat davon gesprochen, dass ja jetzt dann in Zukunft in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich die Wasserstofftechnologie einen sehr wichtigen Teil der Energiewirtschaft einnehmen kann. Und er meinte, dass das natürlich dann auch zukunftsträchtige Berufe hervorbringen wird, dass sich Berufe ändern werden, dass neue Berufe hinzukommen. Andererseits würde ich an der Stelle auch einfach gerne mal das Zitat von Lars Heppner laufen lassen an dieser Stelle, weil er hat dazu was sehr Gutes gesagt.
Also das Thema Be Berufe oder Berufe im Wandel in der Energiewirtschaft ist, glaube ich, ein wichtiges. Also jede Branche, die einen derartig großen Change-Prozess durchläuft, da passen sich auch ganz klar die Arbeitsplätze an, die zur Verfügung stehen, und die Skills, die auch benötigt werden. Und genau diese Trendthemen, Know-how im Bereich erneuerbare Energien, nicht mehr fossile Kraftwerke, Thema Digitalisierung, dass sie wissen, wie Systeme funktionieren, wie man mit denen interagiert. Das ist natürlich was junge Menschen dann auch aus dem Studium eher mitbringen, wo es dann, was dann dafür sorgt, dass Platz auf dem Arbeitsmarkt auch ist, weil neue Themen ganz gerne von jüngeren Leuten besetzt werden, die sich deutlich schneller, die erstmal eine unbefleckte Historie mitbringen und es deswegen deutlich schneller in neue Themen einbringen können, und sich die aneignen können, aber auch, weil sie halt schon von der Pike auf, sagen wir mal, regenerativ native oder erneuerbar native sind und genau diese Gedankengänge und auch das Wissen im Umgang mit erneuerbaren Energien und die Wichtigkeit dessen verinnerlicht haben und mitbringen.
Ja, und ich selbst zum Beispiel, ich arbeite als Produktmanager in einem IT-Startup. Ich denke, sowas war vor 10 Jahren noch nicht denkbar als Absolvent der Energiewirtschaft oder als Student der Energiewirtschaft. Noch sind wir ja noch auf der Hochschule Darmstadt. Also, um das nochmal abzuschließen, es gab einen Wandel in der letzten Zeit und der Wandel ist noch nicht vorbei. Es wird in nächster Zeit sehr viele neue Berufsfelder geben und der Überschnitt aus den verschiedenen Sektoren, den wir halt auf der technischen Seite sehen, den werden wir auch auf der Berufsseite natürlich miterleben.
Okay, das heißt, es wird mehr interdisziplinär, das heißt, man muss auch eher breit aufgestellt sein. Würdest du sagen, dass wir genau das bekommen durch das Energiewirtschaftsstudium?
Ja, also kann ich auf jeden Fall. Und auch der Jubran Habib hat in seinem Interview davon gesprochen, dass er es sehr gut und sehr wichtig findet, wie dieser Studiengang damals bei ihm einfach diese technische Seite, aber eben auch die wirtschaftliche Seite beleuchtet hat. Und ja, das ist einfach sehr wichtig auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn ich jetzt an unser Studium denke, da fällt zum einen auf, dass wir halt elektrotechnische Aspekte haben. Wir haben Aspekte aus dem Maschinenbau. Wir haben aber auch natürlich die wirtschaftlichen Teile, als aber auch jetzt neu dazugekommen, der ganze Teil der IT, der reinkommt. Man lernt zum Teil Programmieren, die ganzen Digitalisierungsthemen. Und ja, ich denke, dass dieses Zusammenspiel einfach einen sehr guten Einstieg auf dem Arbeitsmarkt einfach ermöglicht, da man einfach sehr breit und trotzdem auch sehr konzentriert auf die Energiewirtschaft eingestellt ist.
Okay, das heißt, auch das Thema Digitalisierung wird wichtig sein. Dazu ein kleiner Schwenker nochmal zur Information. Und zwar haben unsere Kommilitonen ebenfalls einen Podcast aufgenommen, genau zu diesem Thema Digitalisierung. Sprich, wenn euch das interessiert, schaut gerne auch mal bei dem Podcast vorbei. Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Und zwar, Simon, du kannst mir sicherlich sagen, ob das aktuell bei einer Umrüstung bei den Fahrzeugen auch zu Berufsfeldern führt, wo wir als Energiewirtschaftsstudenten arbeiten können, oder?
Ja, der ganze Mobilitätsbereich wird ja quasi gerade umgekrempelt. Das sieht man ja selber vor der Haustür, stehen auf einmal diese Scooter rum, auf einmal stehen überall irgendwelche Ladesäulen. Und auch bei den Zulassungen von den Elektrofahrzeugen, das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, gibt es dann einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Und auch beispielsweise Audi möchte aus dem Verbrennermotor aussteigen. Da sehe ich einen ganz klaren Umschwung in der ganzen Branche. Und genau, der Rückgang von Führerscheinen, ja, da gibt es auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Und genau da braucht es jetzt natürlich Startups und neue Konzepte, möglicherweise Carsharing, ja, auch vor allem was die den Individualverkehr angeht. Und da gibt es gerade eine große Möglichkeit, um selbst die Zukunft mitzugestalten, ja. Je nachdem, wie man sich das vorstellt. Möglicherweise fliegen wir ja demnächst alle in autonom fliegenden, emissionsfreien Drohnen durch die Gegend.
Hey, ich fände es cool. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Aber natürlich gibt es auch die Kraftstoffe, die wir dafür brauchen. Das ist doch auf jeden Fall auch nochmal ein ganzes Berufsfeld, das sich weiterentwickelt, oder?
Ja, definitiv. Hier gibt es viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Das bedeutet, man kann im Energiehandel arbeiten, man kann die Kostenkalkulation übernehmen von Einkauf und Verkauf. Man kann entsprechend die Kalkulation übernehmen, wann wird Energie gespeichert, wann wird Energie wieder in den Markt gelassen und verkauft. Man kann aber auch Personalverantwortung übernehmen und vor allem dadurch, dass man mit einem energiewirtschaftlichen Studium breit aufgestellt ist, kann man die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen, das bedeutet zwischen dem technischen als auch dem wirtschaftlichen Bereich, sehr gut abdecken und die Kommunikation zwischen diesen Bereichen deutlich verbessern.
Okay, ich halte fest, dass da auf jeden Fall sich verdammt viel tun wird, um da ein kleines Fazit zu geben. Die Energiewirtschaft ist nicht mehr die klassische Energiewirtschaft, sondern durch Sektorkopplung, neuen Innovationen kommt es zu einem großen Wandel in dem Bereich und viele, viele neue Berufsfelder werden entstehen. Vor allem der Punkt Wasserstoff wird da viel dazu beitragen, dass wir viele, viele neue Probleme bewältigen müssen, wo wir eben auch neue Berufe brauchen und neue Mitarbeiter. Dabei würde ich aber ganz gerne den Lars Heppner zitieren. Und zwar hat der gesagt, Wasserstoff ist nicht die Lösung für alles. Es muss individuelle Lösungen geben für individuelle Probleme. Da wird sich ein diverses Lösungsgeflecht aufbauen. Ich finde, das beschreibt sehr gut, dass es nicht die eine Lösung geben wird. Wasserstoff wird ja gern mal gesagt, ja, das ist die Lösung. Aber Lars Heppner hat es eben dadurch, finde ich, echt gut beschrieben. Wir brauchen eben viele Lösungen. In der Mobilität haben wir jetzt gerade diesen Umbruch von zu Elektromobilität, Wasserstoffmobilität kommt dazu, aber auch Langstreckenreisen muss man ja irgendwie schauen, unterzubekommen in dem neuen, System. Im Stichwort Hyperloop haben wir da gehört, das auf jeden Fall sehr interessant klingt und da werden wir das auf jeden Fall weiterverfolgen. Und alles in allem kann man, denke ich, sagen, ein Energiewirtschafts Absolvent ist sehr vielfältig aufgestellt, kann sowohl in der Finanzbranche, in der klassischen Energiewirtschaft, aber auch im IT und in der Digitalisierung tätig sein. Und das Beste daran ist, dadurch kannst du, jetzt richte ich mich an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, die Energiewende aktiv mitgestalten, dich selbst einbringen und sozusagen der Energiewende deinen Stempel aufdrücken. Und das finde ich persönlich ist auch nochmal ein Punkt, der auf jeden Fall für unser Studium spricht. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. An der Stelle will ich nochmal unsere Kommilitonen erwähnen. Die haben ebenfalls einen Podcast dazu aufgenommen. Eben einmal habe ich schon erwähnt zum Thema Digitalisierung, aber auch zum Thema Industrie 4.0. Was es damit auf sich hat und um was es da geht, erzählen euch unsere Kommilitonen. Seht daher gerne mal dort vorbei. Und an der Stelle nochmal ein Danke an meine Kommilitonen fürs Mitmachen bei diesem Podcast und würde sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.